Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon ist Armin Himmelrath. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wir wollen reden über Silver Surfer, über das Internet und wie es sich für Seniorinnen und Senioren darstellt, wie man sich zurechtfindet. Denn die Kontaktverbote, die Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen, die haben natürlich in den vergangenen Wochen schon dafür gesorgt, dass es auch innerhalb von Familien und zwischen Freundinnen und Freunden nicht mehr so viele Kontakte gibt. Und besonders betroffen sind natürlich die Risikogruppen. Wer älter ist als 60 Jahre, gehört schon dazu. Und auch die weichen natürlich aus auf die digitale Kommunikation und erleben dann plötzlich das Internet, entweder als Neulinge oder vielleicht auch als gestandene Surfer. Und wir wollen den Fragen nachgehen in den kommenden 1,5 Stunden, die dort auftreten können. Wie findet man sich zurecht als älterer Netzneuling am besten? Wo kann Mann oder Frau bei Schwierigkeiten und Problemen Hilfe und Unterstützung bekommen? Welche Kommunikationswege sind sicher? Wie sieht's aus mit dem Datenschutz? Über alles das wollen wir mit Ihnen reden, wollen Ihre Fragen aufnehmen und beantworten. Ich freue mich aber nicht alleine, sondern zusammen mit zwei Studiogästen, die natürlich Corona-bedingt nur telefonisch zugeschaltet sind. Zum einen Karin Schuler, sie ist Informatikerin in Bonn und freiberufliche Beraterin für Datenschutz und IT-Sicherheit, also informationstechnologische Sicherheit. Außerdem Mitgründerin des Netzwerks Datenschutzexpertise. Guten Morgen, Frau Schuler.
Guten Morgen.
Der zweite Gast heute, der für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen, für Ihre Nachfragen zur Verfügung steht, ist Florian Tremmel. Er ist Referent für Bürgermedien und Medienkompetenz und zwar bei der Medienanstalt in Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Herr Tremmel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und jetzt fehlen nur noch Sie. Stellen Sie uns Ihre Fragen zum Thema Surfen im Netz, Surfen für Ältere, die sogenannten Silver Surfer. Worauf sollten Sie achten? Und vielleicht fangen wir mit einer ganz allgemeinen Frage an, Frau Schuler. Wie oft haben Sie beim Thema Datensicherheit, Datenschutz, IT-Sicherheit, wie oft haben Sie mit älteren Nutzern des Netzes zu tun?
Ich habe in meiner ehrenamtlichen Funktion sowohl als Mitgründerin des Netzwerks Datenschutzexpertise als auch in meiner früheren ehrenamtlichen Funktion als Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Datenschutz häufiger mit älteren Personen zu tun. Da werden oft Fragen gestellt, die ich auch heute Morgen erwarte. Vielleicht kommen die gleich noch. Ansonsten habe ich in meiner Berufstätigkeit weniger mit älteren Menschen zu tun. Das liegt nun einfach in der Natur der Sache. Ich berate halt in Unternehmen zu den Fragen Datenschutz und IT-Sicherheit. Und da spielen Fragen, die vielleicht ältere Menschen haben werden oder haben, nicht so sehr eine Rolle.
Das heißt aber nicht, dass Datenschutz für Ältere kein Thema sein sollte.
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Genauso wie Datenschutz ja eigentlich für alle, auch als Privatmenschen, auch Jüngere als Privatmenschen, ein Thema ist und durchaus ein etwas anders gelagertes Thema als der Datenschutz in der Organisation, in dem Unternehmen ist. Genauso betrifft das natürlich auch Leute jeden Alters, also Jüngere, Ältere, Mittlere. Das ist dann eigentlich keine Frage des Alters mehr.
Florian Tremmel, Sie bieten als Referent für Bürgermedien und Medienkompetenz auch Kurse an, bieten Beratungen in der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Und da haben Sie tatsächlich auch immer mal wieder Kurse extra für ältere Surfer im Netz im Angebot. Was macht diese Kurse besonders? Wie sehen die anders aus als ein Einsteigerkurs für Jüngere?
Wir haben ganz unterschiedliche Kurse im Angebot. Also wir nicht direkt, sondern mit vielen Kooperationspartnern. Aber was sieht da anders aus? Also ganz konkret ist es viel ausprobieren, sich viel austauschen, viel über Technik reden und einfach auch den Spaß daran zu entdecken, weil Lernen funktioniert dann manchmal auch bei den Zielgruppen ein bisschen anders, als es zum Beispiel bei Schülern oder auch bei Jugendlichen passiert.
Gibt es besondere Fragen, die von Älteren eher gestellt werden?
Ja, eine wichtige Frage ist immer, warum brauche ich das? Und das finde ich eine ganz zentrale Frage, die auch in meinen Erfahrungen mit der Zielgruppe, also ich sage jetzt mal, um die jetzt mal alle, in Anführungszeichen, alle 60-Jährigen über den Kamm scheren zu wollen, geht es häufig genau um diese Frage, was bringt mir denn diese Technik in meinem Alltag? Also warum soll ich mich zum Beispiel mit Smartphones beschäftigen, wenn ich das vorhin noch nie gemacht habe? Also da wird immer nach dem Nutzen gefragt. Und das ist eine sehr gute Frage, weil sobald man den Nutzen erkennt und eben auch das, was Technik einem bietet, im Alltag eben anknüpfen kann, dann bringt einem das ganz viel Vorteil. Dann lernt man es auch gern. Also mal ein Beispiel zu bringen, die Nutzung von WhatsApp oder von anderen Diensten, mit denen man eben mit der Familie kommunizieren kann oder auch von Videotelefonie und Videochats. Das ist natürlich jetzt gerade in der Zeit, wo man wenig sozialen Kontakt hat, eine ganz tolle Möglichkeit. Und viele Leute setzen sich jetzt auch gerade in dieser Zeit mit diesen Techniken auseinander und entdecken, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, eben auch mit Technik in Kontakt zu bleiben.
Alle diese Themen wollen wir ausrollen hier im Vormittag im Deutschlandfunk. Und wenn Sie anrufen möchten, wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie Ihre Fragen loswerden wollen, dann freuen wir uns über Ihre Meldung. Florian Tremmel hat es gerade angesprochen, die Kommunikation ändert sich plötzlich innerhalb der Familie, natürlich durch die äußeren Umstände, natürlich durch Corona. Und meine Kollegin Britta Mersch, die hat das für ihre Familie, für ihre kleine Familie mit eigenen Kindern, aber auch mit ihren Eltern, die in diesen 3 Generationen nicht mehr zusammenkommen können, für die Ostertage beobachtet und über die Ostertage für uns aufgezeichnet.
Wie ist das im Moment? Warum seid ihr zu Hause?
Weil der Virus da ist. Den Virus kann man nicht sehen. Und deshalb müssen wir Abstand halten, damit er nicht auf uns kommt. Der Virus kann nicht weit springen.
Das sind meine Kinder, Ronja und Carla, 4 und 6 Jahre alt. Weil wir im Moment zu Hause sind und keine anderen Familien treffen, habe ich sie gefragt, wie sie die Situation im Moment erleben. Wie das zum Beispiel gerade mit den Freunden funktioniert.
Wir dürfen sie also nicht besuchen und dafür machen wir dann, können wir zusammen spielen zu Hause oder wir machen Sport.
Und wie ist das mit Oma und Opa? Seht ihr Oma und Opa manchmal? Was habt ihr mit Oma und Opa gemacht?
Sie darf man nicht sehen, weil sonst könnte der Virus auf die Omas und Opas kommen und das wäre gefährlich für sie.
Gerade zu Ostern war das natürlich sehr traurig. Der Osterbesuch ist bei vielen Familien, die nicht am selben Ort wohnen, jedes Jahr fest eingeplant. Immerhin haben wir mit Oma und Opa telefoniert.
Und wir haben auch super, 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 super viele Ostereier.
Ja, das glaube ich.
Über den Messenger-Dienst WhatsApp schicken wir regelmäßig Fotos und Videos, damit die Großeltern die Kinder auch sehen. Zum Glück sind viele Großeltern fit mit dem Smartphone. So erlebt das auch Nils, ein langjähriger Freund von uns, der mit seiner Frau und seinen Kindern in der Nähe von Köln wohnt. Auch die Familie trifft die Großeltern im Moment nicht persönlich.
Zu meiner Mutter halte ich Kontakt, indem ich mit ihr telefoniere, das sehr regelmäßig. Ab und zu machen wir so eine Zoom-Konferenz mit unseren Geschwistern zusammen und meiner Mutter und über WhatsApp noch. Wir haben eine Familiengruppe, wo wir uns Nachrichten schreiben. Das tue ich aber auch mit meiner Mutter so über WhatsApp einzeln noch.
Mit Smartphone und Co. kenne sich seine Mutter gut aus.
Die hat sich das relativ früh angeeignet. Die hat ein Smartphone, die hat ein Tablet und einen Laptop zu Hause und kann mit allen 3 Geräten eigentlich ganz gut umgehen.
Er und seine Geschwister hätten die Mutter dabei unterstützt.
Ich glaube, Auslöser war damals, als meine Schwester nach England gegangen ist. Da suchte sie etwas, um mit meiner Schwester Kontakt halten zu können. Und dann fing das an. Dann hat sie erst mal gelernt, E-Mails zu schreiben am Computer, weil den hatten sie zu Hause. Und da habe ich mich schon mit ihr hingesetzt und so eine Punkt-für-Punkt-Liste gemacht, wie man E-Mails schreibt. Das hat sie dann relativ regelmäßig gemacht, bis sie das konnte. Und irgendwann haben wir Geschwister ihnen, meinen Eltern, dann zu Weihnachten ein Tablet geschenkt, weil das mit dem Laptop ein bisschen lästig ist, mit dem Hochfahren und sowas, ne? Und dann haben wir ihr das beigebracht damit. Und zum Schluss kam dann das Smartphone dazu und die WhatsApp-Geschichten und so.
Bei seiner Frau Bernadette ist das noch anders. Die Kommunikation mit ihren Eltern läuft eher über Telefon oder Briefe und nicht über Messenger-Dienste oder Videokonferenzen.
Nein, bislang nicht, weil meine Eltern kein Smartphone haben, aber die haben jetzt beschlossen, sich eins anzuschaffen, sodass wir dann auch digital Kontakt halten können.
Für Eltern über 70 erst einmal eine Herausforderung, bei der die Kinder ihre Eltern unterstützen wollen.
Da helfen wir denen schon bei. Also mein Bruder richtet das Handy ein und erklärt denen das dann halt auch. Und am Telefon können wir natürlich das dann auch erklären, wie es funktioniert.
Sie und ihre Kinder freuen sich darauf, bald auch digital mit den Großeltern kommunizieren zu können.
Ich glaube, wir finden es einfach schön, dass wir noch Bilder schicken können mehr und uns mal einfach wieder sehen. Die Großeltern haben jetzt die Enkelkinder schon teilweise recht lange nicht gesehen und ja, sind doch auch einfach neugierig, wie die sich entwickelt haben.
Denn es ist besser, sich über einen Bildschirm zu sehen, als sich gar nicht sehen zu können.
Britta Mersch über die Kommunikation in der Familie und im Freundeskreis in digital geprägten Zeiten. Karin Schuler, wir haben da jetzt schon einige Namen von Messenger-Diensten gehört, also von Nachrichtendiensten, über die man schreiben kann, von Videokonferenzdiensten, die in diesem Beitrag vorkamen. Gab es aus Datenschutzsicht etwas, wo Sie schon nervös geworden sind?
Ja, ich habe schon ein paar graue Haare mehr gekriegt.
Warum?
In den letzten Minuten. Ich fand, Herr Dremmel hat eben eine schöne Ansage gemacht. Er hat gesagt, die älteren Herrschaften sind eigentlich eher geneigt, erstmal nach dem Nutzen zu fragen. Das finde ich einen guten Ansatz. Man muss wirklich auch gucken, was einem eine Anwendung, einen Dienst bringt. Wenn es eine Möglichkeit ist, auch gerade in diesen Zeiten Kontakt zu halten, finde ich das sehr gut. Ich bin da also keine Maschinenstürmerin. Aber die zweite Frage, die man unbedingt auch stellen sollte, ist die Frage nach den Kosten. Und die Kosten lassen sich eben nicht immer daran ablesen, dass man vielleicht kein Geld in die Hand nehmen muss, um eine Anwendung zu installieren, wie zum Beispiel WhatsApp oder Zoom, sondern die Kosten können auch darin bestehen, dass man mit seinen Daten bezahlt.
Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, dass die Anbieter sich teilweise vorbehalten, wenn sie einen Dienst anbieten, mit den Daten, die sie sammeln, während Personen, Menschen ihre Dienste nutzen, ihren Dienst zu verbessern, die Tracking-Daten unter Umständen sogar zu nutzen, auch sogar bis hin zu Inhalten, die genutzt werden. Wenn man sich also beispielsweise die AGB mancher Dienste, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen mancher Dienste anschauen würde, dann kriegt man nämlich genau auch diese grauen Haare, von denen ich eben sprach. Alles das ist leider eine Tendenz, die man überall auf dem Markt beobachten kann. Es gibt nichts Kostenloses. Also es gibt nichts, was irgendjemand zu verschenken hätte oder wirklich nur sehr selten. Und man sollte deswegen, bevor man sich für einen bestimmten Dienst entscheidet, und nochmal, ich bin sehr dafür, dass man Videokonferenz macht, auch als älterer Mensch, dass man lernt, mit seinem Smartphone Messenger-Dienste, also kleine Textnachrichten verschicken zu können. Aber es gibt eben für alles auch datenschutzfreundliche Alternativen. Das heißt, es gibt für alles Alternativen, die nicht meine Daten ausspähen, während ich diese Dienste nutze, die nicht meine Daten quasi zweitverwerten, wenn ich diese Dienste nutze. Und das ist ein Schritt, zu dem ich ermutigen möchte. Und insbesondere nicht nur die älteren Damen und Herren ermutigen möchte, die jetzt beschließen, sich solcher Dienste zu bedienen, sondern auch die Kinder, die sehr löblich ihren Eltern dabei helfen, die ersten Schritte möglicherweise im Internet zu tun. Denn gerade die Kinder sind es ganz offensichtlich, und das ist unsere Generation und die noch jüngere Generation, die im Grunde ihr Verhalten eben auch sehr häufig nicht an der Frage nach den Kosten ausrichten, an der Frage nach Datenschutzfreundlichkeit ausrichten und so ihre WhatsApp-Gewohnheiten, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, jetzt auch noch ihren Eltern übertragen.
Ja, und also da, es lohnt sich, ins Kleingedruckte zu schauen. Lese ich da schon raus? Höre ich da raus? Wir werden gleich nochmal weiter über Alternativen sprechen. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Kliemann mit ins Boot holen. Guten Morgen, Herr Kliemann.
Einen schönen guten Morgen.
Wie nutzen Sie das Netz?
Ja, also persönlich natürlich für meine ganz normalen Arbeiten, was also Briefe schreiben, Vorträge vorbereiten und Bildserien machen. Und natürlich jetzt in der Zeit von Corona sehr viel mit Fernwartungsprogramm, weil ich nämlich in einer Gruppe tätig bin, die sich mit den über 60er, auseinandersetzt, um denen zu helfen, mit den neuen Kommunikationsmitteln überhaupt auszukommen.
Das müssen Sie uns erklären. Was ist Fernwartung für Ü60er?
Fernwartung für Ü60er ist natürlich genau dieselbe Fernwartung wie die unter 60er.
Ja.
Wir haben Programme, mit denen wir uns auf die PCs der einzelnen, ich nenne sie jetzt mal Kunden, aufschalten. Und statt dass wir lange über Telefon sagen, da oben müsste doch an und für sich ein kleines Herzchen sein, da klicken Sie drauf, aber das Herzchen ist bei der Person nicht drauf, ist es also viel bequemer, sich auf dem PC draufzuschalten und dort direkt zusammen mit dem User diese ganze Prozedur durchzuziehen. Und der User braucht keine Angst zu haben, dass wir uns also da seine Kontonummer abholen, weil er uns nämlich jederzeit wegklicken kann, wenn er oben rechts auf das weiße Kreuz oder rote Kreuz klickt, sind wir raus aus der ganzen Angelegenheit. Außerdem haben wir überhaupt gar kein Interesse, irgendwelche persönlichen Daten von diesen Herrschaften auf unserem PC zu bekommen.
Da muss ich aber nochmal nachfragen, was kostet das denn, wenn ich jetzt ein Ü60-Internetnutzer bin und sage, bitte Herr Kliemann, helfen Sie mir?
Das kostet gar nichts, weil wir nämlich einer Gruppe angehören, die unter der Schirmherrschaft des Roten Kreuzes Erlangen-Höchstadt eine Gruppe gebildet hat. Wir sind, ja, das variiert ein bisschen, aber so grundsätzlich so um die 15 Personen, die sich um Ü60er kümmern, dass die halt eben mit den modernen Medien besser oder überhaupt auskommen.
Das nennt man, Florian Tremmel von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, glaube ich, ziemlich gute Medienkompetenz, oder?
Ja, also wir müssen schon ein bisschen von der Sache verstehen. Wir sind also alle etwas Computerfreaks, ja. Also wir lieben unsere Computer und wir arbeiten auch sehr gerne und wir treffen uns auch jeden Freitag erstmal 2 Stunden lang für die Leute, die uns besuchen wollen, in Räumen vom Roten Kreuz. Und natürlich jetzt nicht, ne? Also
ja, klar,
während der Corona-Zeit, ja.
Herr Tremmel, ordnen Sie das mal für uns ein bisschen ein. Das ist doch quasi Ihre Zielgruppe.
Das ist genau unsere Zielgruppe. Also ich komme jetzt aus Rheinland-Pfalz und ich meine, in Bayern gibt es sowas Ähnliches natürlich auch. Also oftmals hat man eben diese Hilfe auf Augenhöhe. Also Herr Kliemann, ich vermute mal, Sie sind auch schon Ü60, richtig?
Ja, 77.
77, ja, genau. Also bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Digitalbotschafter. Da bilden wir Menschen aus, die ehrenamtlich anderen Menschen im 1-zu-1-Kontakt, vorrangig älteren Menschen, dabei helfen, ins Internet zu kommen oder auch Fragen zu beantworten. Das funktioniert bei uns super, eben auch, weil man Zeit hat und weil man sich auch auf Augenhöhe begegnet. Ich glaube, jeder, der jünger ist und versucht hat, seinen Eltern zum Beispiel zu erklären, wie man ein Smartphone nutzt, wie man Messenger-Dienst einrichtet oder sonstiges, der hat schon festgestellt, bei den eigenen Verwandten ist es mit der Geduld manchmal nicht ganz so weit. Ja. Aber Herr Kliemann, wie Sie schon gesagt haben, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und auch ähnliche Probleme hat oder auch selber den Weg gefunden hat, dann kann man viel besser ein Vorbild auch dafür sein und ja, findet eben auch viel eher die Interessen, die Menschen dann eben bewegen. Ja, und versteht vielleicht auch Ängste und Bedürfnisse.
Herr Kliemann, darf ich mal kurz nachfragen, sind die Fragen, die Seniorinnen und Senioren stellen, andere, als die sie bei jüngeren Internetnutzern feststellen?
Ja, sie gehen natürlich schon ein bisschen weiter auseinander. Wissen Sie, Erlangen ist eine Siemensstadt und dort gibt es sehr viele Leute, die halt eben im Ausland arbeiten. Aber die Opas und die Omas, die sind natürlich alle hier in Erlangen und für die ist es natürlich ein Bombenereignis, wenn der erste Enkel auf die Welt kommt und sie also ja fast zeitgleich Fotos oder vielleicht sogar kleine Filmchen geschickt bekommen. Das macht die Trennung nicht so schwer und hilft ein bisschen ja über die Zeit, wo man halt eben auseinander ist. Und das ist zum Beispiel eine großartige Sache, wo man den Ü60ern also wirklich einen großen Gefallen mit tun kann. Mhm. Und das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Also man kann ja heute sogar, wenn man die Leute ein bisschen an die Hand nimmt, zeigt man ihnen, wie ein bestimmtes Kommunikationsprogramm, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen
Dürfen
darf.
Sie.
Bitte?
Dürfen Sie, ja klar.
Ja, also Skype zum Beispiel oder Zoom. Obwohl die jetzt in der letzten Zeit ein bisschen in Verruf gekommen sind, aber trotzdem für kurze Unterhaltungen. Ich habe das jetzt also zu Ostern gemacht. Ich lade Ostern immer die Familie ein, weil ich ja das Familienoberhaupt bin. Und dann gehen wir schön essen. Und das geht natürlich jetzt nicht. Also was haben wir gemacht? Ich habe das Essen bei einer bestimmten Restaurant bestellt. Das wurde ausgeliefert und zwar so, dass es überall mehr oder weniger zur selben Zeit angekommen ist. Über Skype haben wir uns zusammengeschaltet. und haben ein wirklich angenehme anderthalb Stunden miteinander, als wenn wir tatsächlich zusammen gewesen wären. Ja?
Das klingt nach einer tollen Geschichte, Herr Kliemann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an dieser ja, mutmachenden Herangehensweise ans Internet. Und herzliche Grüße nach Erlangen. Danke für Ihren Anruf. Der Vormittag im Deutschlandfunk mit Armin Himmelrath und mit Karin Schuler, Datenschutzexpertin und Fachfrau für IT-Sicherheit, außerdem Mitbegründerin des Netzwerks Datenschutzexpertise, und mit Florian Tremmel, Referent für Bürgermedien und Medienkompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Und mit Ihnen, wenn Sie möchten, 00800 4464 4464. Wir reden über Silver Surfer, über das Internet für Seniorinnen und Senioren und die ganzen Fragen, die dort auftauchen. Und angerufen hat uns Herr Huth. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Ich habe folgende Frage. Ich bin selbst schon einige Zeit auch online unterwegs, schon vom Beruf her. Ich bin jetzt 16 Jahre aus dem Beruf raus und habe mich da also weiterhin informiert. Aber jetzt ist die Frage, Datenschutz bei WhatsApp, bei Zoom bzw. Skype. Was ist dazu zu sagen? Ich bin selbst mit Threema unterwegs, weil ich mir einbilde, dass das wesentlich besser ist dort mit dem Datenschutz. WhatsApp ist ja in der Google Gruppe, sagen wir mal, familiär, beziehungsweise wie ist da der Austausch innerhalb der Google-Firmen wie ist man da geschützt vor Datenklau?
Das sind ja ein paar Kommunikationsprogramme, die Sie jetzt aufgezählt haben. Ja. Threema, WhatsApp, Skype, Zoom. Und ich glaube, das ist ein Fall für Karin Schuler. Die kann uns das ein bisschen sortieren.
Ja, also Sie haben mit Ihrem Bedenken aus meiner Sicht vollkommen recht. Also die von Ihnen genannten Produkte WhatsApp und Zoom sind im Moment natürlich besonders, oder nicht nur im Moment, auch schon länger, besonders im Fokus auch der Datenschützer. Bei WhatsApp würde ich ganz drastisch sagen, hat man keinen Datenschutz. Also WhatsApp, Sie haben es selber gesagt, gehört zu einer großen Produktfamilie. Wenn Sie sich die AGB, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen ansehen, dann sehen Sie, dass sie mit ihren Daten bezahlen, ja, dass sich also das Unternehmen an ihren Daten bereichert, sage ich jetzt auch mal ganz drastisch.
Ja,
und
ja.
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Ja. Und wenn man das nicht möchte, und ich empfehle sehr, dass man das nicht möchte, dass man das nicht mögen soll, dann muss man sich nach Alternativen umschauen. Sie haben auch eine Alternative genannt, die ich auch sehr favorisiere. Das ist Threema. Es gibt andere, die auch datenschutzrechtlich durchaus in Ordnung sind. Aber jetzt bleiben wir mal bei Threema, weil Sie es auch nutzen. Ich höre oft, und vielleicht hätten Sie das auch noch ausgeführt, ich höre oft von Leuten, die dann sagen, wenn ich Ihnen Threema empfehle, ja, aber meine ganze Umgebung hat WhatsApp.
Genau so ist es, ja.
Ja, das finde ich ist kein gültiges Argument, weil auch WhatsApp, wenn man mal ein paar Jahre zurückguckt, ist nun nicht vom Himmel gefallen, sondern WhatsApp ist genauso, hat seinen Siegeszug angetreten, weil eben viele Leute gesagt haben, ach, das ist aber schön, das bietet schöne Funktionen. Wenn du mit mir darüber kommunizieren willst, dann installier dir das doch mal. Ja? Und dann geht das immer weiter. Ja? Das ist wie ein Virus, ne? Das kennen wir ja jetzt. Das explodiert irgendwann und dann haben es ganz viele und nutzen es. Und dann ist es natürlich ein größerer Wert, je mehr Leute es nutzen.
Ja, ja.
Aber nichts hindert mich daran, das Gleiche mit Threema zu tun. Also so wenn mir Leute sagen, wollen wir einen Messenger-Dienst benutzen, kannst du WhatsApp? Dann sage ich immer nein und das werde ich auch nicht installieren. Ich habe Threema. Wenn du mit mir kommunizieren willst, was ich sehr befürworte, dann installier dir bitte Threema. Mhm. Die 2,50 € wirst du ja wohl investieren können. Ja?
So und mehr kostet das auch nicht?
Nee, das kostet, ich weiß jetzt im Moment
nicht die aktuellen Preise. Aber es sind jetzt nicht Preise.
Kostet aber um die 3 €, sagen wir mal ganz kurz.
Ja, 3,50 € habe ich, glaube ich, bezahlt. Ja, also, und als Ergänzung vielleicht noch, WhatsApp hat ja Videotelefonie. Und da kommunizieren wir im Moment noch drüber. Jetzt hat aber Threema inzwischen die Beta-Version für genau. auch Videotelefonie in der Arbeit. Und das bietet sich ja dann auch auf dieser Schiene wieder an.
Genau. Darüber hinaus gibt es aber auch für Videokonferenzen, Telefonie, durchaus auch jetzt heute schon unabhängig vom Messenger-Dienst andere Angebote, die datenschutzfreundlich sind. Ja, also Jitsi Meet ist ein Beispiel. Das sind jetzt alles Namen, von denen sich ein Hörer oder eine Hörerin nicht ins Boxhorn jagen lassen muss. Ich glaube, dass der Deutschlandfunk, das Deutschlandradio auch im Hintergrund irgendwo Links geschaltet hat.
Ja, gar nicht mal im Hintergrund, sondern ziemlich gut zu finden auf unserer Seite zur Sendung Marktplatz. Denn sowohl Sie, Frau Schuler, als auch Herr Tremmel hatten uns mit hilfreichen Links und Übersichtsseiten versorgt. Wir haben das zusammengestellt zu einer Linkliste und die finden Sie auf deutschlandfunk.de, dann weiterklicken zum Marktplatz. Genau. Herr Huth, herzlichen Dank für diesen Hinweis, diesen wichtigen Hinweis auf das Thema Datenschutz. Herr Tremmel, das ist wahrscheinlich häufig ein Problem, was man am Anfang hat. Ich gehe neu in so ein Feld rein, digitale Kommunikation, und habe dann wahnsinnig viele Produkte und muss da dann das Richtige finden.
Ja, genau. Also wie Herr Rude schon gesagt hat, ganz häufig sind es viele Fragen, die mit auch mit ganz konkreten Produkten verbunden sind, weil man oft in den Zeitungen oder auch im Radio oder auch im Fernsehen hört, um jetzt am Beispiel WhatsApp zum Beispiel zu bleiben, dass es da Fragen gibt rund um Datenschutz. Jetzt ist es bei uns so, wir haben in unseren Projekten zum Beispiel immer diesen Spruch, mit gutem Wissen selbst entscheiden. Das heißt, wir möchten Wissen vermitteln, damit ein Nutzer selber eine Entscheidung treffen kann, ob er etwas nutzen möchte oder nicht. Und das Schöne ist, dass man mit diesem Wissen ja auch andere so ein bisschen in eine Diskussion bringen kann. Also ich habe gerade diese Diskussion um WhatsApp, Threema oder auch Signal, was es da alles gibt an Messengern, ganz häufig in Familienkreisen schon erlebt. Und um jetzt beim Beispiel meiner eigenen Familie zu bleiben, wir kommunizieren mittlerweile komplett über Threema. Das hat viele Diskussionen mit sich gebracht, weil oftmals auch gerade das Verhalten von jüngeren Nutzern gar nicht so hinterfragend ist. Es wird einfach genutzt, ja, weil es eben da ist. Aber gerade die älteren Familienmitglieder dann schon mal kritisch nachgefragt haben, wie ist das denn? Ja, können wir nicht. Und dann haben wir uns eben auf was anderes geeinigt. Das funktioniert auch ganz gut. Das merken wir aber auch bei unseren Ehrenamtlichen in den Projekten, dass die Diskussion ganz häufig im Vordergrund steht, so wie es der Herr Huth eben auch gerade gesagt hat.
Wir haben eine weitere Anruferin, Frau Kittelmann. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe ein ganz spezielles Problem, aber ich denke, es gibt mehr Leute, die es vielleicht unter den Senioren auch haben. Also ich bin blind und habe einen kleinen Sehrest. Ich arbeite mit Computer, also seit 1996 hatte ich einen Arbeitsplatz mit Computer und komme relativ gut zurecht. Jetzt in der Zeit von Corona muss man ja mehr einkaufen im Internet, weil wir nicht raus dürfen. Ich bin 78 Jahre alt, also Risikokunde sozusagen. Und bei Amazon ging das früher auch sehr gut, aber es geht nicht mehr, weil Amazon jetzt so etwas hat, da muss man immer, ich bin ein Computer oder sowas, fragt er mich dann, und dann soll ich sehr krakelige Zeichen eingeben. Das kann ich nicht. Mit meinen Augen funktioniert das nicht. Und ich habe festgestellt, dass auch wir haben einen professionellen Kundenberater für unsere Computer. Mein Mann ist blind und hat einen Screenreader. Und auch der sagt, das ist ganz schwierig und ich muss oft ein neues Bild nehmen. Also jedenfalls habe ich mit Amazon, mit dem Service an 3 Tagen versucht, das hinzukriegen, dass es ohne geht. Aber es geht nicht. Meine Frage ist, es ist ja nicht barrierefrei. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man das umgehen kann?
Es geht um die Capture-Erkennung, glaube ich, so heißt das, Herr Tremmel.
Also,
ne?
Ich weiß nicht, wie das heißt. Also wie gesagt, ich melde mich an. Ich will
ja, und dann kommt eine Zeichenkombination, genau, die Sie eingeben sollen. Kann man das umgehen, Herr Tremmel? Wissen Sie da was?
Das kommt immer darauf an, wo man bestellt. Ich habe solche Capture-Funktionen auch schon häufig gesehen, dass man sich das auch vorlesen kann, um eben die Barrierefreiheit zu erhöhen. Jetzt im Fall von Amazon ist mir das so noch nicht begegnet. Aber der Weg ist schon richtig. Also ich würde mich in so Fällen einfach immer generell an den Service wenden und eben darauf hinweisen, wenn man eben, wie Frau Kittelmann schon gesagt hat, dann eben auch sehbehindert ist und man dann eben nicht die Dinge nutzen kann. hilft einem natürlich jetzt in der aktuellen Situation wenig, aber vielleicht kann man da mit Blick auf die Zukunft was verändern. Aber wie gesagt, oftmals gibt es die Möglichkeit, sich solche Codes, die ja schon schwierig zu erkennen sind, eben auch vorzulesen.
Die sind auch für mich schwierig zu erkennen.
Geht auch nicht mit dem System. Also ich habe dann irgendwann mal bei Otto versucht und Otto hat auch diese Frage, aber die haben ganz klare Zeichen. Also Zeichen, die ich lesen kann, die auch der Screenreader vorlesen kann. Aber der kann ja nichts Grafisches vorlesen und diese Zeichen bei Amazon sind eben nicht nur Buchstaben, sondern die sind wirklich Krickelkrackel. So, und das kann ein Screenreader einfach nicht, wie er ja auch keine Bilder vorlesen kann. Und wir haben wirklich an 3 Tagen mit dem Service, mit unterschiedlichen Mitarbeitern versucht, das irgendwie auszuschalten und auszutricksen. Und es ist nicht gegangen. Und dann haben die mir auch geschrieben, sie geben sich immer Mühe mit der Barrierefreiheit. Ich meine, es ist ein amerikanisches Unternehmen und Amerika ist eigentlich sehr relativ streng mit der Barrierefreiheit. Aber es hat... Die haben auch keine Möglichkeit gefunden, also kann man da nichts machen. Dann muss man im Amazon einsetzen.
Genau. Man kann durch Handel natürlich etwas machen. Und von daher, guter Hinweis, Frau Kittelmann. Und vielleicht für uns auch nochmal ein Thema, an das wir rangehen sollten, nämlich die Barrierefreiheit im Netz, die ja nochmal eine eigene Spezialität ist. Frau Schulte hat uns angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich habe folgende Frage. Ich bin ganz knapp 70 Jahre. Wir nutzen unser iPad für Informationen aus dem Internet und zum Streamen auch, zu Live-Sendungen im Fernsehen. Da stellen wir fest, dass jetzt eine Veränderung stattgefunden hat. Das heißt, wir sollten unseren Browser ändern, um dann weitersehen zu können. Die Frage ist jetzt, es ändert sich häufig etwas bei der Nutzung, die man eigentlich nicht versteht und nur durch langwieriges Versuchen dann vielleicht dahinter kommt, was ich aber gar nicht gerne mache, weil ich andere Aufgaben wichtiger finde.
Ja, und wenn die Sachen funktionieren, dann ärgert man sich vielleicht auch, warum man das dann noch ändern soll, ne? Wenn es bisher gut läuft.
Genau. Das ist der Grund und es ändert sich auch einfach zu oft. Und es gibt keine Erklärung über das Internet, wie man das schaffen kann, diese Veränderung dann auch wieder so, dass man auch weitersehen kann.
Herr Tremmel, gibt es andere Wege, als sich zu ärgern und auszuprobieren?
Ja, es gibt viele Wege, sich nicht ärgern zu müssen. Einer ist zum Beispiel, ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, zum Beispiel bei uns auf den Silbertipps vorbeizuschauen. Dort bereiten wir gerade auch solche Themen wie Streaming oder sonstiges oder Internetbrowser regelmäßig in einer sehr verständlichen und auch einfachen Art und Weise auf, wo man sich dann eben informieren kann, was gerade aktuell in der IT-Welt passiert. Weil es ist natürlich so, durch Updates oder also wenn beispielsweise ein Programm aktualisiert werden muss oder wenn auch neuere Versionen herauskommen, dann muss man natürlich schon die eine oder andere Einstellung am Gerät vornehmen. Und je einfacher das geht, desto besser ist es natürlich für den Nutzer. Und man muss auch nicht immer alles verstehen, um es nutzen zu können. Ja, das ist der wichtige Punkt dabei.
Ja, Frau Schulte?
Ja, wie komme ich da hin?
Darf ich noch eine Ergänzung?
Ergänzen Sie kurz, Frau Schuler, und dann verraten wir Ihnen, wie Sie da hinkommen.
Ja. Also ich kann natürlich im Moment jetzt nicht ganz genau sagen, was Sie mit Browser ändern meinen. Ich vermute aber, dass Sie diese häufigen Updates auch damit meinen. Das ist unter Umständen wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, also auch das ist ein Tipp, wenn man diese ganzen Kommunikationsanwendungen verwendet, dann ist es schon auch wichtig, dass man seinen Rechner, den man dafür verwendet, quasi sauber hat. Ja, und sauber heißt in dem Moment, ich habe einen ordentlichen Virenscanner drauf, der mir soweit das geht, anzeigt, wenn ich irgendwelche Probleme habe mit Viren auf meinem Rechner. Ich habe alle aktualisierten Betriebssystem- und Browser-Updates und so weiter draufgespielt oder draufspielen lassen automatisch, die mir garantieren, dass neu entdeckte Angriffsmöglichkeiten in den jeweiligen Programmen beseitigt sind. Ja, denn wenn ich das nicht mache, also wenn ich sage, ach, das läuft so schön und ich möchte jetzt bitte schön nicht, dass da irgendwelche Updates drauf gespielt werden, dann habe ich unter Umständen eine Sicherheitslücke in meinem Browser, die mir dann bei einer beispielsweise Videokonferenz unter Umständen, je nachdem wie die Sicherheitslücke beschaffen ist, auf die Füße fällt, indem mir dann nämlich irgendein Hacker einen Einbruch durchführen kann auf meinem Rechner. Ja, leichter durchführen kann, als das gewesen wäre, wenn ich die Updates ordentlich eingespielt hätte oder hätte einspielen lassen.
Ein starkes Plädoyer dafür, die Daten oder die Programme auf dem neuesten Stand zu halten. Frau Schulte, Sie haben gefragt, wie kommen Sie auf die Seiten, zum Beispiel die Silvertipps, wo es sowas gibt. Das finden Sie tatsächlich bei uns auf der Seite deutschlandfunk.de, dann weiter zum Marktplatz. Und da haben wir diese Hilfsseiten, die Herr Trimmel eben genannt hat, auch aufgelistet. Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, danke Ihnen sehr für diesen Hinweis. Und wir haben eine Mail bekommen von Frau Groß-Langfeld, die hat zusammen mit ihrem Bruder, den Eltern, die sind wiederum 85 und 87 Jahre alt, Monitoring-Möglichkeiten eingerichtet über TeamViewer. Ich glaube, die können sozusagen bei denen auf den Rechner schauen. Und jetzt ist die Frage, die Frau Groß-Langfeld stellt, ist das sicher? Frau Schuler.
Ja, das ist genau das, was vorhin auch der Herr Kielmann schon berichtet hat. Ja, das, was er mit Fernwartungsprogrammen macht, wo er Hilfe für über 60-Jährige anbietet, indem er auf deren Rechner schaut. Das ist genau das, was jetzt Frau Groß-Langfeld auch macht. Sie nutzt dafür das Programm TeamViewer, das ich selbst nutze. Und das sagt vielleicht schon was aus. Ja, man kann das so gestalten, dass es sicher ist und dass vor allen Dingen niemand sonst dann die Verbindung zwischen den Kindern und den Eltern kapern kann. Ja, also man muss natürlich wirklich dann auch sich mit den Einstellungen beschäftigen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber man kann diese Verbindung so sichern, dass sie wirklich verschlüsselt ist und dass sie nicht durch einen Dritten unberechtigt eingesehen werden kann. Also ja, kann man nutzen, finde ich auch sehr nützlich. Mhm. TeamViewer ist im Übrigen auch eine Software, für die man dann bezahlt.
Ja.
Also wo man tatsächlich mit Geld bezahlt und eben nicht mit seinen Daten.
Ja. Die nächste Frage kommt von Frau Fehmann. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie. Ich wollte einfach nur auch nochmal aussprechen. Wir haben jetzt die Familie digitalisiert über Ostern. Genau, weil ich auch wirklich denke, jetzt ist die Zeit dafür. Ich möchte dafür plädieren, dass vor allen Dingen die junge Generation jetzt eben vielleicht guckt, Tablets zu besorgen, auszustatten. Bei uns hat das sogar die Großmutter mit 92 Jahren jetzt geschafft. Und ich möchte vor allen Dingen, mir wird ein bisschen zu viel über Angst und Datenschutz heute gesprochen. Ich möchte mehr Mut machen.
Machen Sie uns Mut.
Ich möchte Mut machen, gerade der jungen Generation. Es ist zurzeit keine Schule, keine Universität. Und gerade die Älteren brauchen gerade den Generationendialog. Und selbst die Großmutter schafft jetzt mit über 90 die Videokonferenz. Also ich möchte dafür plädieren, dass das gemacht wird. Und ich hätte allerdings noch die Frage, mich haben Fragen erreicht, an wen sich jetzt Senioren melden können, wenn sie Interesse haben, also wo sie ganz konkret regional noch Hilfe bekommen.
Herr Trimmel, ich glaube, das ist genau Ihr Feld und Sie, einmal jubeln Sie wahrscheinlich, ne, wenn Sie sagen, 92-Jährige, die als Lernbeispiele angeführt werden, das ist doch toll.
Ja, ist wirklich toll. Also Frau Fehmann, vielen Dank dafür, dass Sie dieses Thema Mut nochmal in den Raum bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das Internet bietet unheimlich viele Möglichkeiten und auch digitale Kommunikationstechnologien sind eine super Möglichkeit, wie wir es vorhin gehört haben, zum Beispiel jetzt auch in diesen Zeiten zusammen Kaffeekränzchen zu haben, wo man sich persönlich privat nicht sehen kann. Und bei uns ist es auch in den Projekten so, wir setzen immer darauf, den Leuten Mut zu machen, sich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen, es einfach mal auszuprobieren und wir merken, mit Mut klappt es am besten. Und jetzt haben Sie mich gefragt, wo findet man denn Hilfe? Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben wir das Projekt Digitalbotschafter. Dort kann man sich auch auf einer Internetseite informieren, wo sich Digitalbotschafter befinden. Wenn man kein Internet hat, kann man auch bei uns anrufen. Die Telefonnummer, die wird sicherlich auch zu finden sein, wenn man
ist auch bei uns auf der Seite verlinkt, genau. deutschlandfunk.de/marktplatz.
Ja, jetzt sind wir aber nur in Rheinland-Pfalz aktiv, aber es gibt auch Initiativen bundesweit, wie zum Beispiel den Digitalkompass. Da kann man sich eben auch hinwenden, wenn man vor Ort Hilfe sucht. Die vermitteln auch. Und ich glaube, das Allerwichtigste, das merken wir auch immer, wir haben eine ältere Dame, die heißt Helga, die ist bei uns in einem Projekt, das nennt sich Helga hilft. Sie macht kleine YouTube-Videos und zeigt dort, was man mit digitalen Technologien machen kann. Das strahlen wir zum Beispiel auch im Bürgerfernsehen aus und sie erhält unheimlich viel Zuspruch, weil sie selber 66, 67 Jahre alt ist und einfach mal Dinge ausprobiert und einfach mal zeigt, wie Technik funktioniert. Und dieses Mut haben, Dinge einfach zu probieren, auch wenn man es nicht 100% erstmal versteht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es bereitet ganz viel Lebensfreude und steigert die Lebensqualität. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der spielt gerade in der jetzigen Zeit eine extrem große Rolle.
Ja, und ich denke, dass wir als in dieser schweren Zeit und gerade die älteren Menschen und die älteren Menschen in unseren Familien, also nur durch digitale Kommunikation auch diesen engen Kontakt halten können und auch diese Zeit so gemeinsam eben schaffen. Und genau, das möchte ich einfach nochmal betonen, wie wichtig das auch innerhalb der Familie werden kann.
Frau Fehmann, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ganz wichtig und tatsächlich einfach nochmal die Adresse, bei der Sie bei uns alle weiteren Links, alle Hinweise finden. Das ist www.deutschlandfunk.de. Dann der Schrägstrich und dann Marktplatz, www.deutschlandfunk.de/Marktplatz. Und ja, zum Schluss dieser halben Stunde, in der es ja stark um Datenschutz ging, am Schluss nicht mehr, wollen wir dann doch nochmal einen kleinen Datenschutz-Tipp hinterher schicken. Denn Philipp Banse, mein Kollege, der hat sich das mal angeschaut und hat festgestellt, ja, man kann schon mit dem eigenen Browser ganz, ganz leicht dafür sorgen, dass man Neugierige aussperrt. Und das geht so.
Cookies, zu Deutsch Kekse, das sind kleine Dateien, die auf meinem Computer oder Smartphone gespeichert werden können, wenn ich eine Webseite aufrufe. Durch Cookies kann eine Webseite mich wiedererkennen. Das ist praktisch, wenn ich mich zum Beispiel nicht dauernd neu einloggen muss. Mit Cookies können mich aber Werbefirmen auch wiedererkennen, wenn ich von Webseite zu Webseite surfe. Wer dieser Beobachtung, wer diesem Tracking entgegenwirken will, sollte über das Menü seines Browsers mal in dessen Einstellung schauen. Denn gerade die Grundeinstellungen des Marktführers, Googles Browser Chrome, helfen eher Werbenetzwerken. Manche Webseiten beobachten ihre Besucher nicht, wenn der Browser sie darum bittet. Bei Chrome muss man diesen Schalter Do Not Track erst aktivieren unter Datenschutz und Sicherheit und muss dort dann erst auch noch eine Warnung wegklicken. Wirksamer ist es, Cookies von Drittanbietern wie Werbenetzwerken gar nicht erst auf den Computer zu lassen. Auch diese Blockade muss man bei Chrome erst aktivieren, gut versteckt unter Datenschutz und Sicherheit, dann Webseiteneinstellungen und dann Cookies. Dort kann man Chrome auch sagen, dass er jedes Mal die Cookies löschen soll, wenn der Browser geschlossen wird. An dieser Stelle lassen sich auch alle Cookies löschen, die schon auf dem Rechner liegen und Werbenetzwerken helfen, den Rechner durchs Netz zu verfolgen. Mehr Privatsphäre sichert die Nummer 2 im Browsermarkt, der Firefox, entwickelt von der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung. Cookies von Drittanbietern, die Aktivitäten der Nutzer und Nutzerinnen überwachen, werden hier schon in der Standardeinstellung nicht gespeichert. In den Einstellungen lässt sich die Privatsphäre noch weiter erhöhen, was aber dazu führen kann, dass Webseiten nicht mehr richtig funktionieren. Für diesen Fall bietet Firefox oben links in der Adresszeile einen kleinen Knopf, um vertrauenswürdigen Seiten dann bei Bedarf mehr Rechte zu geben. Um diese Sperren für Drittanbieter-Cookies zu umgehen, tarnen sich immer mehr Werbenetzwerke als Erstanbieter-Cookies, die lange als unproblematisch galten. Apples Browser Safari blockiert daher auch einige dieser Erstanbieter-Cookies. Aktuelle Safari-Browser gibt es aber nur für Apple-Geräte.
Philipp Banse über kleine Schritte, die man im eigenen Browser schon vornehmen kann, um sich zu sichern. Und damit verabschiede ich mich schon an dieser Stelle von Karin Schuler, der Informatikerin und freiberuflichen Beraterin für Datenschutz und IT-Sicherheit. In der vergangenen Stunde war sie dabei, hat allerdings jetzt ab 11 einen Termin. Aber Florian Tremmel, der bleibt uns erhalten, Referent für Bürgermedien und Medienkompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Mit ihm reden wir nach den Nachrichten weiter über Ihre Fragen zum Thema Silver Surfer, Internet für Seniorinnen und Senioren leichter gemacht. Herr Tremmel, Sie haben eben erzählt, dass es bei Ihnen Helga gibt. Helga, die im Netz älteren Menschen hilft. Wer ist Helga? Erzählen Sie das nochmal genau. Und vor allem, wie finden wir sie?
Also Da muss ich kurz ausholen. Also wir hatten schon seit Jahren bei uns in Mainz einen kleinen Tablet-Treff. Da treffen sich regelmäßig Menschen über 60, die zusammen das Internet entdecken. Also die beschließen jede Woche oder alle zwei Wochen dann eben, was sie machen möchten mit einem Tablet. Und Helga war eine Teilnehmerin in diesem Tablet-Treff und sie hat noch relativ wenig genutzt, hat dann für sich aber entdeckt, dass es ihr totalen Spaß macht und dass sie es anderen Leuten auch sehr gut erklären kann. Und dann haben wir mit ihr mal drüber gesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, die Erfahrungen, die sie macht und auch die Probleme, auf die sie trifft und auch das, was sie mit anderen diskutiert, in einem Videoformat zu präsentieren. Erstmal fürs Fernsehen und dann später auch für YouTube. Und daraus ist die Idee Helga hilft geworden. Und wir drehen mit ihr jetzt regelmäßig kleine, so 3-4-minütige Videos, die sich eben immer mit einem Thema beschäftigen. Also zum Beispiel, wie lädt man eine App herunter? Wie nutze ich Online-Kartendienste? Ja, oder eben auch Instant Messenger wie WhatsApp oder sonstiges.
Eine Filmanleitung gewissermaßen.
Ja, nicht eine 1-zu-1-Anleitung, sondern eher etwas Mut zu machen. Also quasi jemanden zu haben, der sagt, ich bin vor den gleichen Problemen gestanden, ich muss nicht alles verstehen, aber es macht mir unheimlich viel Spaß und Freude. Und ich zeige euch einfach mal, wie es geht.
Und wenn wir ihr jetzt zuschauen wollen, Helga, wie finden wir sie?
Helga findet man zum Beispiel, wenn man auf YouTube geht, also unter www.youtube.de und dort einfach Helga hilft eingibt. Dort findet man ganz unterschiedliche Videos. Momentan sind 7 online, es kommen jetzt noch mehr im regelmäßigen Rhythmus. Und da kann man auch Kontakt mit Helga aufnehmen, einfach mal hinschreiben oder eben auf die Silvertipps gehen. Dort findet man eben auch noch ganz viel mehr Infos um die Themen, die Helga in ihren Videos behandelt.
Das ist ein guter Hinweis. Und wir haben eine Anruferin, die sich aus Nürnberg meldet, allerdings ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht es Ihnen mit dem Netz? Wo hakt's und wo sind Sie begeistert?
Ich habe überhaupt kein Netz. Und zwar, das soll angeblich an meiner Wohnung liegen. Ich habe ein Tablet, was ich seit 1,5 Jahren versuche in Gang zu bringen, mit Hilfe von kompetenten Töchtern. Es geht nicht. Selbst meine Tochter mit einem ganz modernen Handy kann nur in meinem Schlafzimmer und das mühsam, dort steht der Router, das mühsam Kontakte, also das Ding zum Laufen bringen. Ich bin völlig hilflos und gibt es denn nicht einen kompetenten Menschen, der vielleicht mal kommen könnte oder mir das genauer erklären könnte? Das fängt ja schon bei der Sprache an, die mir ein Buch mit 7 Siegeln ist.
Herr Tremmel, das müssen wir uns mal, glaube ich, auf 2 Ebenen anschauen. Das eine ist die direkte Hilfe, um die es hier geht. Wo kann man sich hinwenden in seiner Stadt? Sind zum Beispiel Volkshochschulen, sind die Landesmedienanstalten gute Ansprechpartner? Und das andere ist, glaube ich, der Punkt, wie bekommen wir das hin, dass diese Sprache, die ja häufig englisch geprägt ist, irgendwelche Fachbegriffe drin, dass wir die vielleicht einfacher und nutzerfreundlicher hinbekommen?
Genau, das sind 2 unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist natürlich, wo kann man sich hinwenden? Also hinwenden, wenn man zum Beispiel zu Hause auch Hilfe braucht, kann man sich zum Beispiel an viele Senioren-Internet-Initiativen, die es deutschlandweit gibt. Jetzt zum Beispiel, ich vermute, Sie kommen aus dem Baden-Württembergischen, richtig?
Aus Nürnberg.
Nürnberg. Aus Nürnberg, ja, okay, Entschuldigung, das habe ich vorhin nicht mitgekriegt. Also auch in Bayern gibt es Senioren-Internet-Initiativen. Die kann man suchen, da kann man auch schauen, ob man vielleicht bei der Stadt Infos kommt. Das sind meist Ehrenamtliche, die auch mal zu einem nach Hause kommen können und einem auch zu Hause helfen. Wie gesagt, hängt auch immer von den Regionen ab. So ein Programm haben wir bei den Digitalbotschaftern in Rheinland-Pfalz oder auch bei den Senioren-Internet-Initiativen in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel sowas. Das ist das eine. Das andere ist aber, was tut man, wenn man bei diesen ganzen vielen Fachbegriffen und Begrifflichkeiten, mit denen man dann konfrontiert ist, das fängt schon bei Router an, WLAN, DSL, was damit alles in Verbindung steht, Hilfe braucht. Also es gibt zum Beispiel vom Bundesfamilienministerium eine Einsteigerbroschüre, die nennt sich Nie zu alt fürs Internet. Da werden viele Begrifflichkeiten rund ums Internet ganz einfach erklärt. Die kann man kostenlos bestellen bei der Publikationsverteilung der Bundesregierung. Da kann man sich auch mal 10 Stück zuschicken lassen, wenn man es auch unter Freunden verteilen lassen möchte. Wie gesagt, die kann man sich kostenlos holen. Ansonsten, wenn man schon im Internet ist, gibt es viele Hilfeseiten und auch Anleitungen. Also jetzt gerade zum Beispiel Skype oder auch andere Dienste wie Jitsi oder sonstiges, was wir jetzt vorhin gehört haben, die erklären sich ja nicht von selber. Also wir versuchen zum Beispiel auch, oder zum Beispiel auch der Digitalkompass, regelmäßig Anleitungen zu veröffentlichen, die verständlich geschrieben sind, dass man eben auch einen Weg findet, diese Dienste zu nutzen.
Da verweisen wir an dieser Stelle nochmal auf unsere eigene Seite www.deutschlandfunk.de/Marktplatz. Da haben wir einige dieser Links zusammengestellt. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben aus Nürnberg, uns dieses Problem geschildert haben, was wahrscheinlich kein Einzelfall ist. Und wir haben versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Jetzt ist meine Kollegin Susanne Kuhlmann ins Studio gekommen, die so ein bisschen geschaut hat, was sonst noch zusammengekommen ist bei den Anrufen, bei den Mails. Susanne, da war einiges dabei.
Da war einiges dabei und es gibt gleich zu Beginn noch eine Ergänzung von Brigitte Kurz. Apropos Hilfe, sie hat uns erzählt von einer Internetseite, die heißt levato.de, levato.de. Eine Internetseite nicht nur für Ältere, sagt sie, die Computer, Handys, alle Probleme rundherum verständlich erklärt. Eine Seite aus Rheinland-Pfalz. Es gibt gute Anleitungen und Unterstützung auch über E-Mail. Soweit der Hinweis von ihr. Und gerade sprachen wir ja darüber, dass die Programme oft so komplex und schwierig gestaltet sind. Auch dazu haben uns verschiedene Hörer angerufen. Ein Herr aus Bensberg, Klaus Labs aus Berlin und auch Herr Teichert aus Freiburg sagen, Programme könne man doch einfacher gestalten, vielleicht mit reduzierten Anleitungen. Dann wäre es auch für Senioren einfacher, Hilfe zu bekommen. Ist das eine Möglichkeit?
Ja, ich musste kurz nachdenken. Also ja, es ist eine wichtige Sache, dass man Dinge verständlich gestaltet, auch schon beim Produktdesign. Den Appell würde ich unbedingt teilen wollen, auch weil man nicht immer englische Begrifflichkeiten benötigt, weil es häufig auch Deutsche dafür gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Internetwelt ist eine sehr stark englisch geprägte Welt. Man ist mit vielen Fachbegriffen konfrontiert. Und man braucht die auch, um vieles zu verstehen. Also man kommt nicht immer drum rum. Und deswegen braucht man, man muss so eine Brücke schlagen. Also auf der einen Seite muss man einen Ort haben, wo man Begrifflichkeiten gut nachschlagen kann und sie auf einer Sprache erklärt bekommt, die man auch selber versteht. Also wie gesagt, der Begriff Router zum Beispiel erklärt sich einfach nicht von selber. Aber wenn man irgendwo nachlesen kann, was denn Router jetzt bedeutet, dann kann man dieses Wort später auch benutzen und weiß, wie die Struktur dahinter aufgebaut ist und was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und ich glaube, darum geht es, also dass man eben nicht mehr nebulös rumstochert, sondern sich tatsächlich dann auch zurechtfindet und eine Orientierung bekommt. Also so eine zusammenhängende Vorstellung vom Raum, wenn man es jetzt mal 1:1 auf die Orientierung zum Beispiel in der Stadt zurückführt. Aber wir alle kennen das ja auch. Ja.
Herr Schmabeck aus Gerden bei Hannover fragt, ob er Windows 7 weiter nutzen könne. Da fehlt ja jetzt die Unterstützung, der technische Support.
Also da würde ich unbedingt das aufgreifen, was die Kollegin vorhin gesagt hat. Ich würde immer aktuelle Systeme benutzen. Und der Windows 7 Support ist ausgelaufen, wird auch auslaufen. Das heißt, man muss sich da nach einer Alternative umschauen. Da wird raten, wenn Windows 7 noch auf dem Computer ist, einfach mal vor Ort zu schauen, ob es nicht kleinere Computerläden gibt. Die bieten häufig auch die Möglichkeit an, dass sie die Umrüstung machen, manchmal sogar mit einem Abhol- und wieder einem Bringservice, dass man eben tatsächlich nicht mal das Haus für verlassen muss. Wie gesagt, das habe ich auch schon mit vielen besprochen, die bei uns in den Netzwerken sind. Wir haben da sehr gute Erfahrungen bei den Händlern vor Ort gemacht.
Herr oder Frau Bödecke aus Celle hat uns angerufen und geschildert, Windows 10 sei installiert worden und zwar mit Hilfe von Expertenunterstützung, hat alles prima geklappt. Dieser Experte ist durch einen ganz normal anfassbaren Flyer gefunden worden. Der Mensch ist alles mit ihm durchgegangen, hat prima geklappt. Es gibt eine gute Schutzsoftware und Herr oder Frau Bödecke hat daraus gelernt, den Verlauf vorm Ausschalten des Computers immer zu löschen, sodass dann auch später keine Schuhreklame oder Ähnliches mehr kommt. Guter Hinweis?
Das ist ja ungefähr das, was wir vorhin schon mal hatten im Beitrag von Philipp Banse, der sagte, die Cookies löschen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo man einfach seine Routinen ändern muss, oder, Herr Tremmel? Dass man einfach andere Standards für sich selber entwickeln muss, wenn man mit dem Rechner im Netz unterwegs ist.
Ja, ich glaube, das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Also es ist ein sehr guter Tipp, wenn man zum Beispiel von Werbung im wahrsten Sinne des Wortes verfolgt wird. Also wenn man einmal nach einem Fahrrad gesucht hat und man dann überall nur noch Fahrräder angezeigt bekommt und man möchte das nicht, dann würde ich das unbedingt empfehlen, einfach mal die Cookies zu löschen. Also um diesen Begriff Cookie vielleicht mal kurz einzuordnen. Das sind quasi kleine Datenschnipsel, kleine Informationen, die auf dem PC abgelegt werden, wenn man zum Beispiel eine Internetseite besucht. Und andere, also beziehungsweise andere Webseiten können dann diese Datenschnipsel wieder aufgreifen und darüber auch Informationen gewinnen. Jetzt ist es so, diese Datenschnipsel kann man ganz einfach runterwerfen, wie der Kollege von Ihnen das vorhin auch im Beitrag erklärt hat. Und dann sind die auch nicht mehr drauf, dann sind die gelöscht. Das ist eine.
Das ist aber auch nicht schlimm. Ich kann dann trotzdem danach weiter normal ins Internet gehen und das funktioniert alles weiterhin.
Genau. Das ist quasi alles wieder zurückgesetzt auf Null. Ja, so wie es vorher auch war. Jetzt habe ich neulich mit jemandem gesprochen, das fand ich total erhellend, dieses Gespräch. Der hat zu mir gesagt, aber eigentlich finde ich das ganz gut, wenn auch meine Interessen im Internet ab und zu auch mal beleuchtet werden, weil da werden mir Sachen angezeigt, die wurden mir vorher nie angezeigt. Und im konkreten Fall ging es um eine Flasche Wein. Der hat dann tatsächlich eine Empfehlung bekommen für einen Wein, den er vorher noch nicht gekannt hat, hat ihn gekauft, hat ihn probiert, war begeistert. Das ist die andere Seite von solchen Empfehlungen. Also rate da immer dazu, wenn es einen selber nervt, wenn man sich verfolgt fühlt und wenn man das nicht möchte, einfach die Cookies und auch die anderen Browserdaten löschen. Wenn man vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung haben möchte, was ja auch sein kann, ja, dann kann man das durchaus nutzen. Aber das ist immer die Abwägung des Einzelnen, was man sozusagen, was man haben möchte und was nicht. Und ich glaube, wenn man nicht bewusst die Entscheidung gefällt, dann würde ich immer dazu raten, okay, lieber löschen. Weil dann ist mir nicht so gläsern.
Wir haben weitere Meldungen und Fragen, Susanne Kuhlmann.
Herr Weber, 77 Jahre alt, aus Bettenhausen, hat uns angerufen. Er sagt, er sei fast blind. Das Thema ist ja auch schon angesprochen worden. Er nutzt seinen Computer als Schreibgerät seit 40 Jahren, vermisst jetzt aber Angebote für ältere Leute, zum Beispiel via TeamViewer für Blinde oder auch Anbieter, die ihm helfen, so etwas zu lernen in seiner konkreten, eingeschränkten Situation.
Herr Tremmel, gibt's da Nischen gewissermaßen im Nutzermarkt oder kleinere Gruppen, auf die in Sachen Internet noch zu wenig Rücksicht genommen wird, jetzt in diesem Fall auf Blinde oder Menschen mit anderen Beeinträchtigungen?
Ja, das Thema Barrierefreiheit hatten wir ja auch vorhin schon gehört, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich sage es mal so, viele Internetdienste und viele Internetangebote sind nicht barrierefrei gestaltet. Weil eventuell die Zielgruppe vielleicht nicht auf dem Schirm ist von den Leuten, die Internetseiten entwickelt haben und auf der anderen Seite bestimmte Anwendungen sich nicht in die Formen gießen lassen, die man als blinder Mensch braucht. Das ist das eine oder zumindest nicht mit einem einfachen Aufwand. Mir wäre es persönlich sehr, sehr wichtig, dass das Thema Barrierefreiheit eigentlich bei allen Entwicklungen mitgedacht wird, weil wie wir es schon gehört haben, es gibt sehr viele Menschen, die haben Sehschwierigkeiten. Es geht ja nicht immer nur um völlige Erblindung, sondern eben auch um Sehschwächen. Und wenn Schriften dann zu klein sind oder man eine graue Schrift auf einem hellgrauen Untergrund hat, dann kann man es, es sieht vielleicht schön aus, aber man kann es nicht gut lesen. Und deswegen wäre es schön, wenn Barrierefreiheit mehr in das Webdesign sich eben auch mit einschließen würde.
Da gibt es noch eine Ergänzung zum Punkt Barrierefreiheit von Herrn oder Frau Uhlemann, die uns eine Mail geschrieben hat oder der uns eine Mail geschrieben hat und sagt, ich habe auf meiner privaten Webseite einen Bereich mit Captcha versehen, um die Suchmaschinen rauszuhalten, habe das aber so programmiert, dass die vierstellige Zeichenfolge zusätzlich als MP3 angeboten wird, die man sich anhören kann. Warum kann ich das und Online-Versandhändler können das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich eigentlich auch gedacht habe, dass Online-Versandhändler das schon vom Design mitdenken oder mitgedacht wird. Ich kenne das auch so, dass man es vorlesen lassen kann. Da wird quasi so eine kleine Musikdatei hinterlegt, wo dann eben der Code nochmal gesprochen wird und dann kann man sich es auch anhören. Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel bei Online-Händlern, wenn die viele Zugriffe von einer und derselben Adresse bekommen und das auf unterschiedliche Seiten, dass zum Beispiel dann Sicherheitsabfragen eingebaut werden. Das kann ich jetzt in dem Einzelfall gar nicht so sagen, aber generell gibt es die Möglichkeit, dass wenn man solche Capture-Abfragen hat, man sie eben auch vorlesen lassen kann. Und da das Thema Barrierefreiheit wieder, wenn man Seiten designt oder programmiert, einfach auch dran zu denken, dass solche Abfragen mit reinkommen. Also weil es sind Kleinigkeiten, die helfen Menschen mit einer Sehschwäche dann aber sehr stark weiter.
Klaus Matusik aus Mannheim hat uns angerufen und hat gesagt, er ist 75 Jahre alt, hat sich beruflich schon lange mit Computern beschäftigt und bietet jetzt im Rahmen eines Seniorenclubs Internetschulungen für Ältere an. Maximal 10 Personen, einmal in der Woche, kostet pro Stunde 2 €. Er hat festgestellt, es ist schwierig, ältere Menschen für Computerkurse zu motivieren. Unter anderem vielleicht, weil die Voraussetzung Laptop und E-Mail-Adresse sein müssen. Das ist der eine Punkt. Er fragt, wie macht er am besten Werbung dafür? Andererseits gibt es aber auch Menschen, die uns gefragt haben, wie finde ich Kurse, die nicht furchtbar teuer sind? Haben Sie dazu noch Anregungen?
Also es sind zwei Aspekte. Das eine ist quasi, wie ebne ich den Menschen den Zugang zu meinem Kurs? Und das andere ist, wie finde ich überhaupt einen Kurs und wie finde ich kostengünstige Kurse? Also generell würde ich mal sagen, oft ist das Interesse an generellen Computerthemen nicht nur vorhanden, sondern eine Frage von dem, was man tatsächlich weiß. Also wenn man sich ein Smartphone anschaut, dann sieht man da erstmal ein schwarzes Gerät. Man weiß aber nicht, was man mit dem Gerät unbedingt machen kann. Also ich würde ihm zum Beispiel raten, wenn er Kurse macht, nicht generell einen Smartphone-Kurs auszuschreiben, sondern ganz konkret zu sein. Also zum Beispiel Urlaubsplanung, Kartendienste auf dem Smartphone oder so bleibe ich mit meiner Familie in Kontakt und dann eben Instant Messenger als Thema. Ja? Weil das konkrete Thema hilft, haben wir zumindest gemerkt, hilft immer, den Einstieg zu finden. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, weil diese Frage des Warums, also warum soll ich was nutzen, im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt zum Beispiel allgemein einen Kurs für ein Tabellenkalkulationsprogramm oder sonstiges anbiete, dann ist immer die Frage, wer fühlt sich dadurch angesprochen und wer würde es nutzen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, wie findet man Kurse in einer bestimmten Örtlichkeit oder in einem Raum? Also es gibt viele Senioren-Internet-Initiativen, die ehrenamtlich agieren. Also ich bin gesagt, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel die Digitalbotschaft oder die Senioren-Internet-Initiativen. Das sind in Rheinland-Pfalz zum Beispiel über 60 Senioren-Internet-Initiativen im ganzen Land und fast 180 Digitalbotschafter, die aktiv sind. Die kann man ansprechen. In anderen Bundesländern, also zum Beispiel in Baden-Württemberg, gibt es die Senioren-Internet-Initiativen und die bieten auch die Möglichkeit an, dass man vorbeigeht und für relativ schmales Geld oder auch kostenlos dann dort eben auch Hilfe bekommt.
Ein Hinweis könnte auch der auf die normalen Bildungsanbieter sein, Landeszentralen für politische Bildung zum Beispiel. Richtig. Oder auch die Volkshochschulen oder andere Institutionen, die auf breiter Ebene Kurse anbieten. Denn das führt ja vielleicht dazu, dass man dort eben auch Gleichgesinnte trifft und dann vielleicht so eine Art Selbsthilfegruppe gründet. Auch das haben wir jetzt heute schon mehrfach gehört, dass Senioren sich zusammenschließen und gemeinsam das Internet erkunden.
Genau, unbedingt. Also Volkshochschulen bieten ganz viele Kurse an, nicht nur Einsteigerkurse, sondern auch für Fortgeschrittene, wo man sich quasi auch von einem Kurs auch zum nächsten begeben kann. Oftmals bilden sich dann auch, wie Sie jetzt schon gesagt haben, kleine Gruppen von Interessierten, die dann auch privat was zusammen machen. Also man findet dort auch vielleicht neue Freunde und Bekannte, mit denen man dann auch ein Hobby teilt. Und das ist eine schöne Möglichkeit. Also da vielleicht einfach mal bei der Stadt anrufen oder bei der Volkshochschule vor Ort und zu fragen, was gibt es denn an Einsteigerkursen oder an Fortgeschrittenen, ist ein super Tipp.
Einige Hörer treibt auch das Thema Internet im Altenheim um, beziehungsweise kein Internet im Altenheim. Frau Rolfsmeier schreibt, es ist ein Trauerspiel, dass es in den Seniorenheimen nicht zum Standard gehört. Ihre Mutter war zu einem kurzzeitigen Aufenthalt in einem luxuriösen Haus am Plöner See. Kein Internet und am See noch nicht mal Netz. Und auf Nachfrage sagte die Hausleiterin, in dem Alter, was kann man machen?
Ja, also ich habe mich mit dem Thema auch sehr stark auseinandergesetzt in den letzten Wochen und Monaten, auch schon vor der Corona-Pandemie. Und man findet da unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche Einstellungen dem Thema gegenüber. Also um das mal kurz einzuordnen, ungefähr 37% der Einrichtungen, also Altenpflegeheime zum Beispiel, bieten WLAN an. 6% zum Beispiel nur kostenlos. Das habe ich vorhin mal in einer Studie kurz nachgeschaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das, was Sie gesagt haben, dieses Thema, braucht man das überhaupt in dem Alter? Ganz häufig eine vorgestellte Frage ist. Und ich würde sagen, ja, diese Entscheidung muss man sich gar nicht beantworten, weil es geht um die Gelegenheit, um die Chance, das zu nutzen, wenn man es braucht. Nicht darum, quasi im ersten Schritt zu sagen, ja, die Zielgruppe braucht es nicht, sondern Die erste Frage ist eigentlich immer, macht man die Chance auf und nutzen die Menschen die Chance dann? Also mein Appell an dieser Stelle ist, ja, unbedingt. Ja. Es muss einen Internetzugang geben in Pflegeeinrichtungen. Und man merkt dann auch, dass das ganz wichtig ist, diese Verbindung nach außen, wenn man sich jetzt in so einer Zeit befindet, wie wir sie gerade aktuell haben, weil dann kann man auch den Kontakt nach außen pflegen. Man sieht die Familie, man hat vielleicht auch die Möglichkeiten, mit anderen zu sprechen und sich eben auch auszutauschen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir schon eine Änderung kriegen, also dass mehr Internet auch in Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht.
Wissen Sie, ob es sowas wie einen Rechtsanspruch auf eine Internetversorgung im Seniorenheim gibt?
Ich bin jetzt von Haus aus kein Jurist, aber so. Ja, genau. Aber soweit mir bekannt ist, ist es so, dass es einen Rechtsanspruch auf Internetzugang gibt, allerdings keinen kostenfreien. Ja, das heißt, man muss da eben auch im Einzelfall schauen, dass man eine Internetleitung bekommt und wie die eben geschaltet werden kann. Wie kompliziert das ist und wie möglich das ist, kann ich an der Stelle jetzt aber auch so nicht sagen. Da habe ich zu wenig Erfahrung.
Lassen Sie uns, Herr Tremmel, zum Ende unseres Blogs und unserer Diskussion doch einmal so ein bisschen Mut machen. Denn Sie haben das vorhin ja schon gesagt, es ist toll, wenn Menschen sich auf den Weg machen und Sachen neu erkunden. Lernen Ältere anders? Gehen die anders an so ein neues Feld, für Sie persönlich neues Feld wie das Internet heran?
Ja, also anders meinen Sie wahrscheinlich anders als zum Beispiel jetzt jüngere Menschen. Mhm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir sehen, dass Lernen eigentlich immer notwendig ist. Also Lernen ist ja quasi so eine Anpassungsfähigkeit an Umweltanforderungen, würde ich jetzt als Wissenschaftler sagen. Und diese Anforderungen haben wir eigentlich immer. Also man sieht es jetzt ganz gut in den aktuellen Zeiten, wie wir uns umstellen müssen, was wir alles anpassen müssen. Und so ist es eben auch, wenn wir neue Dinge lernen. Wir müssen uns erstmal darauf einlassen und gerade im höheren Lebensalter steht diese Frage, warum muss ich denn etwas lernen im Mittelpunkt? Und welchen Sinn hat das Ganze eigentlich? Und je mehr ich das auch an meine Lebensgewohnheiten anknüpfen kann, also gerade zum Beispiel die Nutzung des Smartphones, umso schöner ist es eigentlich. Also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, eine ältere Dame, fast 80 Jahre, und die sagt mir mittlerweile, naja, sie nimmt mittlerweile ihr Smartphone abends mit ins Bett und schaut sich dort noch eine Folge Bares für Rares auf YouTube an.
Das ist gelebte Medienkompetenz.
Ja, gelebte Medienkompetenz, weil sie tatsächlich für sich beschlossen hat, naja, sie möchte nicht den Fernseher im Schlafzimmer haben, aber sie findet es super, dann noch so ein kleines Häppchen quasi vorm Einschlafen zu gucken und hat sich das selber beigebracht. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist es eigentlich genau. Ne?
Also sagen Sie uns, Herr Tremmel, ganz zum Schluss der Sendung, wir steuern schon auf die Nachrichten zu, sagen Sie uns noch kurz, wenn ich jetzt diese Sendung gehört habe, aber selber noch gar kein Netz habe und vielleicht noch nicht mal ein Smartphone, wo gehe ich hin, wenn mich das interessiert? Wer gibt mir die erste Information? Wo kann ich ganz physisch hingehen oder anrufen?
Also wie gesagt, in Rheinland-Pfalz an die Digitalbotschafter wenden. Oftmals hilft es auch, wenn man bei den Kommunen anruft, also bei den Gemeindeverwaltungen einfach mal fragt, welche Senioren-Internet-Initiativen es denn in der Umgebung gibt und ob man sich nicht da hinvermitteln lassen kann. Ansonsten einfach mal die Volkshochschulen auch anfragen für Kurse. Und ja, auch mal in der Zeitung schauen, weil wie wir vorhin gehört haben, oftmals findet es dann eben auch noch über den analogen Weg statt.
Florian Tremmel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Mitwirken und für die engagierten Tipps, die Sie uns gegeben haben. Referent für Bürgermedien und Medienkompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank an meine Kollegin Susanne Kuhlmann, die ihre Anfragen zusammengefasst hat. Und vor allem Dank an Sie alle, die Sie sich gemeldet haben, uns mit Anrufen und Mails ein bisschen überschwemmt haben. Wir sind ganz begeistert. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten geht's weiter mit dem Blick in die Themen aus Umwelt und Verbraucher.